Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden.
Hm. Ja.
Ja.
So, und wo?
Ist der Kaffee noch heiß?
Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne?
Ja. Guten Morgen, good morning, good morning.
Da di da 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 da. Good morning, good morning to you.
Da 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 da.
Ah, ja, mein kleiner Nacktmulch.
Ich bin kein Nacktmulch. Ich habe was an. Was denken denn die Menschen, wenn die hier uns zuhören? Guten Morgen, es ist
Podcast. Ja, die denken, dass hier das eine super sexy Sendung ist.
Ist es ja auch. Vor allem, wenn die uns sehen. Ich bin ja so froh, Leute, dass wir Podcast machen und nicht irgendwie so mit Video und so. Mhm. Ne? Wenn die uns so heute Morgen sehen würden.
Genau, die Frise ist einmalig, die du hast.
Das frisch Kompliment, topiert, du. Das Kompliment gebe ich zurück. Wir haben lange Fussi geguckt gestern.
Genau.
Ja.
Und jetzt haben wir Augenringe.
Ja, aber es war spannend. Habt ihr auch Fussi geguckt? Also es war wirklich spannend. Die Italiener.
Italien gegen Österreich.
Und ja. Die waren echt gut. Die Österreicher waren gut.
Die waren
gut.
So gut.
Ja, gell.
Okay. Die sind so viel gelaufen.
Ja, das liegt daran, dass sie so gerne einen Verlängerten trinken und die guten Mehlspeisen.
Ja, ein Buchtel und ein Strudel dazu.
Und dann Sachertorten.
Ja.
Das gibt Energie.
Ja.
Ja.
Deshalb konnten ja so viel laufen.
Ja, so was. Oh je. Yeah.
Nee, das war schon ganz schön toll. Vor allen Dingen, ich habe ja ein Herz für die Kleinen.
Immer.
Für die sogenannten Underdogs. Die sagen ja immer Underdogs. Aber ich finde das reichlich blöde, weil es ist, also wenn man da ist, dann ist man, sind auch das alles ganz gute Mannschaften. Also, ne? Und davor haben wir gesehen, Dänemark gegen
Ja.
Oh, großartig. Wales.
Ja, gegen Wales, natürlich.
Gareth Bale, ja.
Ja, natürlich, ne, den Hübschen, ja,
ja.
Klar.
Na,
du
klar.
Guckst sowieso noch Fußball, weil du die hübschen Kerle angucken
willst. Ja, also 22 wunderbar hübsche Männer.
Du, da hat sich irgendjemand, hat sich da so sein Trikot übergezogen. Mhm. Okay, der hat einen ähnlichen Körper wie ich, also
Sixpack und...
Sag ich ja.
So und ganz viel Haare, die oben zu so einem Knödel gebunden
ja,
sind.
Ja, da kann ich nicht so ganz mithalten.
Richtig.
Und du, meine Kleine, du, oh, wow, aussehen. Jetzt verstehe ich jetzt. Sonst interessiert, naja, Fußball doch.
Doch.
Interessiert dich schon, ja.
Ja, klar.
Aber wenn es auch so einer so halbnackig macht, ne, dann.
Na ja, gut.
Ja.
Also, das sind ganz junge Kerle.
Ich würde dabei Frauenfußball.
Ja.
Naja.
Also, Sportler haben zum Teil wirklich tolle Körper.
Ja, siehst du an mir.
Ja. Ja.
Wieso verdrehst du gerade die Augen?
Ich verdrehe nicht die Augen.
Du hast die Augen verdreht.
Ja, weil ich es doof finde.
Du hast die Augen verdreht, gib es zu.
Okay, ich habe die Augen verdreht.
So.
Oh. Ja, was soll's? Ich meine, ich sag doch zu dir auch öfter ausziehen. Und machst du das?
Ja, naja.
Nö, du sagst...
Wenn ich da Botticelli, hätte ich was gesagt, habe. Wie heißt der eine Italiener da?
Botelli.
Botelli.
Wir haben so, Leute, wir haben so gelacht gestern. Wisst ihr, was Tilly gesagt hat, Eva?
Nee.
Bei den Italienern, es hört sich entweder wie eine Oper oder wie was zu essen an. Die Namen von den italienischen Spielern.
Ja, aber ist doch wunderbar. Ah, ist doch wunderbar.
Also wir sind keine richtigen Fußballfans. Das muss man mal dazu sagen. Wir finden immer alles Mögliche daran skurril oder so. Und gehen also voller Inbrunst mit. Aber ich glaube nicht unbedingt wegen der richtigen Dinge.
Komm, wir haben uns gut unterhalten.
Ja,
aber
das
stimmt. Haben wir noch Chips gefuttert und Cola getrunken.
Das
so,
gehört dazu.
Hier, was man so macht. Ne?
Ja, genau. Und haben ab und zu mit dem Fähnchen gewunken, was doof war, weil das ist eine Deutschlandflagge.
Haben wir unseren Manfred dazu gehabt in seinem St. Pauli-Trikot.
Ja.
Ja.
Ja. Und ich rufe dann ab und zu mal Fussi. Ich mag so gerne Fussi gucken. Also ihr seht, es ist ein gemütlicher Familienabend.
Genau. Aber da haben wir noch.
Mit guter Laune.
Und wir haben auch vorher gesagt, wir wollen uns mit einem ganz anderen Thema beschäftigen, ne?
Ja.
Mit dem Bösen, weil wir haben ja auch, Würzburg mitbekommen, wo ein Mensch eben mehrere Menschen getötet hat mit einem Messer. Und irgendwie kamen wir dann auf die Idee, jo, das Böse ist eigentlich jeder, wäre jeder dazu in der Lage, einen Menschen umzubringen? Wäre das so? Mhm. Ist das, steckt es in jedem drin?
Ja, es gibt ja, ja die Theorie, auch öfter von Krimi-Autoren vertreten, dass jeder wirklich zu einem Mord fähig wäre, wenn die Umstände dem entsprechen würden.
Ja. Jetzt verrat mir erstmal, warum die meisten Krimi-Autoren Frauen sind. Die besten Krimi-Autoren sind doch Frauen, oder nicht?
Also, denk an Agatha Christie oder sowas. Der Sheryl Hammett, Val McDermott.
Val McDermott hat gesagt, I love to kill. Und dann siehst du im Video so ein schottisches Muttchen, sage ich mal. So
nur eine, Muttchen nicht, nein, aber die ist schon ganz deftig, die Frau.
Ja, aber I so, love to kill.
I love to kill. So eine rundliche, sitzt da in ihrer Küche auf dem schottischen Plattenland.
Ja.
Und mit so einer, mit so Stoppeln, so kurzen grauen Stoppeln. So ein deftiger Typ. Und die schreibt also wüste Krimis.
Hast du eine Idee, warum Frauen? Also jetzt, warum Frauen? Also du verstehst. Warum?
Also ich habe dazu eine Theorie. Ja, ob die stimmt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, Frauen lieben Gedankenspiele. Mhm. Frauen lieben Psychologie. Also sich damit zu beschäftigen, warum Leute etwas tun.
Ja.
Und die Suche eigentlich in einem Krimi nach dem Ursprung, also nach dem, der das getan hat, nach seiner Motivation, ist ja nicht die Suche nach dem Wie und nach dem Warum. Und das ist ein herrliches Gedankenspiel. Kaum ein Krimi ist wirklich, wirklich realistisch und kaum ein Krimi ist, wie soll ich sagen, also hat jetzt eine reale Entsprechung. Hm. Also es gibt welche, die sind ziemlich realistisch.
Ach so.
Ne, da schon, aber Männer haben im Laufe der Geschichte viel mehr Gewaltpotenzial entwickelt und auch ausgelebt.
Hm.
Frauen leben das selten aus. Wenn Frauen gewalttätig werden, ist das oft aus Schutz für sich selbst oder ihre Kinder oder ihre Familien.
Hm.
Sie tun es nicht unbedingt, um sich zu bereichern. Wenn sie das tun, also dann sind sie aber auch schon richtig durchtrieben. Ich glaube, also ich weiß jetzt nicht, wie die Zahlen sind, aber ich glaube, dass es wesentlich weniger Frauen sind, die wirkliche Gewaltverbrechen begehen, als Männer.
Also der Knast ist traditionell immer noch mehr mit Männern gefüllt als mit Frauen, wenn du das meinst.
Und auch Serienkiller zum Beispiel gibt es also kaum Frauen.
Mhm.
Also es sind ganz wenig Frauen. Mhm.
Es gibt auch die Theorie, dass Frauen, und jetzt mal wirklich ganz, jetzt mal weg von, wie soll ich sagen, geschlechterkorrekten Ausdruck, aber es gibt ja so Evolutionstheorien, die dann aussagen, dass Frauen aufgrund dessen, dass viele eben körperlich eher schwächer sind als Männer, darauf angewiesen sind, rechtzeitig zu erkennen, wann zum Beispiel Gefahr droht, rechtzeitig zu erkennen, oh, jetzt passiert was, ich muss mich schützen. Und von daher auch vielleicht schon ganz, ganz früh das Bedürfnis haben, Verhaltensweisen vorherzusehen und sich zu erklären.
Mhm.
No?
Aber es ist ja auch so, irgendwie in der Natur des Menschen liegt es irgendwie, dass Männer irgendwie aggressiver sind, ob es am Testosteron liegt. Sie sind aggressiver, sie sind meistens stärker und sie haben sehr viel auch sexuelle Gewalt, also sehr übergriffig.
Hm.
Das heißt, Frauen wird eigentlich schon von Kindesbeinen an beigebracht, vorsichtig zu sein.
Mhm.
Und das zielt meistens Vorsicht vor Männern.
Hm.
Weil Männer sind diejenigen, die Aggressoren sind. Männer sind diejenigen, die uns auflauern.
Hm.
Also als Frau habe ich eigentlich am meisten Angst vor einem, vor einem Mann.
Du, das geht mir sogar, wenn ich laufe auch in Hamburg jetzt nicht hier ganz oben, selten, dass mir da überhaupt jemand begegnet, aber auch manchmal, wenn ich abends in Hamburg dann von der Bahn zurückgehe und vor mir läuft eine Frau, dann merke ich, und das ist abends, dann merke ich irgendwie schon körperlich, entweder die geht ein bisschen schneller oder es ist meine Projektion, ich weiß es nicht.
Nein, das ist richtig.
Das ist richtig
wenn ich
so,
mich,
ne?
Wenn dann, ich von der U-Bahn-Station gehen würde, ich würde dich nicht kennen. Du würdest hinter mir gehen, würde ich die Straßenseite
und mir
wechseln.
Tut es immer so leid, weil ich tue nichts. Und manchmal, je nachdem, wie weit ich denn weg bin, meinst du halt auch, entschuldigen Sie, ich überhole Sie mal eben links. Keine, ich mache nichts. So. Und da gibt es auch einige Frauen, die dann entweder, sie zucken dann zusammen oder sagen, ja, danke, nein, weiß ich. Aber es ist so ein bisschen...
Ich würde mich bei dir bedanken.
Ja,
würde ich sagen. Ich würde sagen, danke.
Okay. Und mir ist das selbst, ich finde das so unangenehm, wenn ich das spüre. Und ich hab nun mal ein bisschen feinere Antennen. Und finde es so grausam, mir tut es immer so leid.
Ja.
Aber es ist lange her, da habe ich eine Untersuchung gelesen und Leute, ich weiß nicht mehr wo, da hat man auch schon in Zeichen vom MRT Männer- und Frauengehirne natürlich auch miteinander verglichen. Und da kam heraus, dass der Teil des Gehirns bei Männern, der für Aggressivität zuständig ist, schon im Ruhezustand auf höheren Touren läuft, also mehr feuert, mehr aktiv ist, als vergleichsweise bei Frauen.
Das ist auf andere, ne?
Und das fand ich schon mal, also es gibt ja viele, viele Erklärungen, was jetzt Aggressivität angeht, die auch mit dem Gehirn zu tun haben, wo man auch sagt, ja, okay, da geht es vielleicht auch mit, es gibt nicht die Wurzel des Bösen, aber das, man kann heutzutage auch so das Gehirn einfach da ein bisschen mit reinbringen. Aber mein alter Psychiatrieprofessor Johann Burchardt im UKE, im Universitätskrankenhaus in Eppendorf in Hamburg, hat schon, war damals gerne mal Gerichtsgutachter auch. Und er hat diese ganz fiesen Fälle dann begutachten müssen, die wirklich perversen und von Leichenschändern bis, also diese ganzen Geschichten. Und ich werde nie vergessen, er hat in der Vorlesung gesagt, meine Damen und Herren, stellen Sie sich das Perverseste, das Abstruseste vor, was Sie denken können, was ein Mensch tun kann. Und Sie werden nicht annähernd an die Realität herankommen. Und Leute, das ist über 30 Jahre her, dass ich das gehört habe.
Und
das ist immer noch so. Ja. Und ich weiß es. Und ich habe es selten mit Gewalttätern zu tun gehabt. Aber wenn... muss ich ihm recht geben. Es gibt manchmal Sachen, wo man denkt, ja, kann ich angehen. Denk wie ist das überhaupt möglich? Ne?
Ein Wahnsinn.
Und er sagt eben, und das weiß ich auch von anderen Psychiatern, die eben mit Gewalttätern zu tun haben, die Gutachten machen müssen, dass die meisten sagen, dass jeder von uns in der Lage ist, potenziell in der Lage ist, ähnliche Gewalttaten auszuüben. Aber es gibt viele Hemmfaktoren, die die meisten von uns Gott sei Dank bekommen haben, wie zum Beispiel Empathie, sich in die Lage eines anderen hineinzuversetzen. Für mich immer so schwer nachvollziehbar. Darf ich deine Banane mal weg entsorgen hier?
Die Pelle
von einem. So, zack. Das heißt, was ich immer nicht verstehe, wenn ich lese, dass jemand überfallen wurde und die Täter, meistens sind es Gruppen, der liegt schon auf dem Boden, der blutet schon, ist womöglich bewusstlos und sie treten noch weiter auf ihn ein. Mangel an Empathie, also wenn du einen Funken von Einfühlungsvermögen hast, dann trittst du, du machst es sowieso nicht, aber wenn es denn so sein sollte, dann trittst du nicht weiter zu. So.
Der Ex-Polizist ist ja gestern verurteilt worden.
Ja, Gott sei Dank.
Der
zu über 20 Jahren.
Ja, über 20 Jahre, der durch die Videoaufnahmen bekannt den Festgenommenen auf dem Boden gedrückt.
Den Floyd-Teil, genau.
Festgehalten und umgebracht hat.
Ja.
Richtig so.
Ja, also absolut. Absolut.
Von einem Polizisten darf ich ein gewisses Maß an Empathie erwarten.
Ja.
Also man nimmt doch jemanden fest und in dem Moment, wo der Handschellen hat oder am Boden liegt, ist der ja schon.
Ja.
Den muss ich ja nicht extra kraftvoll nach unten drücken.
Nein.
Und wie drücke ich dann bitte schön jemanden nach unten, dass der keine Luft mehr kriegt und sich wehrt? Das dauert eine Runde. Also ganz ehrlich, das ist im höchsten Maße erschütternd, sowas.
Ja.
Ne? So ist es. Aber standen eben auch noch jede Menge Menschen drumherum. Und das bringt mich zu einem meiner Lieblingssprüche von Einstein, der nämlich gesagt hat, die Welt wird nicht bedroht von den Menschen, die böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen.
Wow.
Und das ist ja auch bei der Geschichte.
Das ist wieder so ein Einstein.
Da standen ja Kollegen rum, derjenige, der es gefilmt hat. Ich meine, es waren ja noch mehr Menschen dabei. Ich würde die da mal sagen, unterlassen Hilfeleistung. Man hätte das ihn wegziehen können.
War übrigens gestern oder vorgestern war ja diese Tat in Würzburg. Dieser Messerstecher, der wurde ja dann von einer ganzen Menge von Menschen versucht, in Zaum zu halten und zu verfolgen. Also was ich so im Video gesehen habe, mit Gott sei Dank mit sicherem Abstand auch, und die haben dann, was ich, Gartenstühle nach ihm geworfen, aber haben ihn verfolgt. Und da kam von vielen Seiten dann so, ja, Respekt, also dass denn Menschen diese Zivilcourage gehabt haben, wohlgemerkt mit sicherem Abstand, aber den nicht laufen zu lassen, sondern hinterher, bis die Polizei ihn dann nachher dann festnehmen konnte. Ne?
Ja, vor allen Dingen hat er in der Zeit dann ja auch niemanden mehr töten können, als er dann erstmal sich wegwandte oder genau, so, wenn ich das richtig gesehen habe oder verstanden habe.
Und dann kommt wieder so ein Punkt, es scheint ja so zu sein, dass er also schon auch psychiatrisch auffällig geworden ist. Alles mit großen Fragezeichen so, aber es scheint so zu sein. Und jetzt kommt auch wieder so ein Punkt. Ich habe auch auf Facebook eine Frau, die so ungefähr geschrieben hat, ja, und wieder ein psychisch kranker Punkt. Und das möchte ich hier an der Stelle jetzt nochmal ganz klar sagen. Also es gibt Menschen, die psychiatrisch erkrankt sind, die zum Beispiel unter einer Psychose leiden, die nicht behandelt sind oder die nicht ihre Tabletten nehmen und die vielleicht auch unter einer Psychose leiden, die mit Halluzinationen einhergehen, die sich also bedroht fühlen, die Sachen wahrnehmen, die gar nicht da sind. Und ich habe es in meiner Berufslaufbahn ein paar Mal erleben müssen, dass solche Menschen auch wirklich zu Gewalt fähig sind. In der Klinik habe ich es erlebt, aber auch in der ambulanten Sozialpsychiatrie. Das sind aber Ausnahmen. Also ich möchte nochmal deutlich machen, weil es wieder so geht, ah, siehst du, psychisch Kranke, und die sind ja nicht zurechnungsfähig und da muss man aufpassen, dass die...
Findest du?
Ja. Es gibt so eine Stimmung, und die Gegenstimmung ist ja, die ich ja so toll finde, die ich auch unterstütze, ist etwas wie Inklusion, so dass man sagen kann, es gibt natürlich psychische Erkrankungen, psychiatrische Erkrankungen. Alle Couleur, Depression, Zwänge, weiß der Himmel was, die jeden von uns treffen können, ohne dass du per se auf einmal zum potenziellen Gewalttäter wirst. Ganz im Gegenteil.
Ja, aber das wissen wir ja.
Ja, wir beide wissen das, aber es gibt viele Menschen, und das ist auch dieses Phänomen, die eben abspalten, dass jeder von uns auch in der Lage sein könnte, jemand anderen umzubringen. In der Lage sein könnten, jemand anderen Gewalt anzutun. Es ist aber einfach, das abzuspalten und zu sagen, das sind ja die Kranken. Das sind die psychisch Kranken, die dazu in der Lage sind. Damit bin ich schon mal fein draußen und muss mich da mit meinem Gewaltpotenzial nicht weiter beschäftigen. Und ich finde es so schlimm, weil es geht immer noch, das ist eine dauerhafte Arbeit von Menschen, die davon selbst betroffen sind, zu sagen, Leute, wir sind krank, wir haben eine Erkrankung. Das heißt aber nicht, dass wir aussätzlich sind und dass wir potenzielle Gewalttäter, Mörder, keine Ahnung was sind.
Nein, ich glaube nicht, dass so eine Bemerkung dahin zielte, sondern ich glaube eher, es ist so dieses Gefühl, wenn man von solchen Sachen hört, oft kommt dann eben diese Geschichte, dass man weiß, so jemand ist schon irgendwo in Behandlung und ist gewalttätig und ist auffällig. Wieso rennt der frei rum und kann sich ein Messer besorgen und dann solche Sachen machen? Wäre es nicht besser gewesen, den wirklich dann hinter Schloss und Riegel zu haben? Genauso wie immer mal wieder das kommt, dass ein Psychologe oder ein Psychiater jemanden für einen Freigang losschickt oder sagt, der ist geheilt, Sexualstraftäter, was immer da auch geheilt im Knast, wie das auch immer gehen soll. Und dann kommt er aus der Umgebung, wo es keine Reize gibt, wieder schön in die reizvolle Umgebung und legt wieder los. Und dann hat man schon das Gefühl, Himmel, sag mal, es gibt Kollegen von dir, die leider auch daneben liegen.
Ja, Verhalten vorherzusagen ist eine der schwersten Sachen, aber die vielen Menschen, die durch Therapie und allen möglichen wieder in der Lage sind, ihre Gewaltpotenziale zu kontrollieren, die werden ja nicht genannt, die fallen auch nicht in der Statistik auf. Es werden natürlich diejenigen, und das ist ganz schlimm, die eben halt nicht geheilt worden sind oder die es nicht mehr kontrollieren konnten, die dann wieder rückfällig geworden sind, die sind natürlich in der Auffälligkeit, die sind im Fokus.
Ja klar, ich habe mal irgendwo die Zahlen gesehen, ich habe sie nicht mehr im Kopf, ich weiß auch nicht mal wo, aber die Rückfallquote ist ja nun mal ziemlich hoch bei der Geschichte, bei Gewaltgeschichten und sowas. Also zumindest was Knastleute angeht.
Da würde ich wirklich, also da würde ich echt erstmal die Zahlen, die habe ich jetzt nämlich auch nicht parat. Ne. Ja. Gut, aber ist auch gar nicht so
nein,
sehr
ich,
jetzt
unser Thema. Ich glaube einfach, dass so eine Bemerkung kommt aus dieser Angst hervor.
Das glaube ich auch. Nur deswegen habe ich es gesagt, Pauschalisierung zu sagen und gerade was psychische Erkrankungen angeht, das, was so in die Richtung geht, oh Gott, das sind ja potenzielle Gewalttäter oder die sind gefährlich oder vor denen muss man Angst haben.
Hattest du das so verstanden?
Ja, und es gibt genügend Menschen, die eben keine Ahnung davon haben, die in diese Richtung gehen. Das führt nämlich dazu, dass gerade diese Menschen, die betroffen sind, sie zum einen sowieso schämen und das auch nicht, wie soll ich sagen, damit auch nicht offensiv umgehen oder falls du Probleme hast, also das, nee, ich bin ja nicht verrückt, ich gehe nicht zum Psychologen oder Psychiater. Deswegen bin ich da so sensibel.
Gab es da nicht auch so eine Untersuchung? Ich hörte mit meinen Untersuchungen ausgerechnet, die ja so da drauf steht, wo man gesagt hat, dass jeder, wie ich weiß jetzt nicht, zweite oder dritte, einmal in seinem Leben psychologische Hilfe in Anspruch
nimmt. Wie war
das denn? Ne?
Ja, genau.
Also von daher sind wir da schon alle irgendwie in der. Das habe ich aber auch nicht so verstanden. Ich habe das immer bloß so verstanden, dass man sich ja wundert, dass jedes Mal, wenn es zu solchen Amokläufen oder zu solchen Sachen, wo jemand wirklich öffentlich so sinnloses Zeug macht, wie eben so mit dem Auto irgendwo eine Menge fahren, irgendwie so beklopptes, überflüssiges, sinnlose Gewalt. Das ist einfach sinnlose Brutalität.
Ja.
Das oft dann kommt eben psychischer Hintergrund irgendwie.
Natürlich, du musst es ja auch erklären. Also es kommt ja nicht irgendwie so angeflogen.
Nee.
No? Eine interessante Theorie, weil wir ja dabei sind, habe ich jetzt gelesen. Die Theorie, dass Aggression und Gewalt zum Beispiel auch daraus entsteht, im Ursprung, dass du dich ausgegrenzt fühlst. Das heißt, so die Theorie dahinter, evolutionstechnisch ist es ganz, ganz überlebenswichtig gewesen, dass wir damals den Schutz der Gruppe gehabt haben. Zu Zeiten, wo eben wirklich das draußen extrem gefährlich war, hast du eine höhere Überlebenschance, wenn du in der Gruppe bist. Wenn du aus einer Gruppe ausgeschlossen bist, aus verschiedensten Gründen, und du bist allein, dann hast du ganz, ganz schnell Überlebensangst, dann hast du Todesangst, dann und das kann ganz schnell auch in eine Form von Aggression dann umschlagen. So. Und dieser Forschungsbereich hat versucht zu erklären, warum Menschen sich zum Beispiel radikalisieren. In bestimmten Gruppen, denk an Salafisten, an all diese Gruppen, die sagen, ich weiß, wie es richtig ist, ich bin ausgeschlossen von anderen. Ich finde aber in einer extremen Gruppe finde ich ein Zuhause und bin auch überzeugt, dass das, was ich da mache, auch vollkommen gerechtfertigt ist und werde eben andersgläubig oder sowas, habe ich ein Recht dazu, die zu töten. Und da sagen eben diese Forscherkollegen, okay, der Ursprung ist dieses Ausgegrenztwerden, dieses aus der Gruppe, aus der Gesellschaft nicht mehr integriert zu sein. So, und das
oder als Kind in der Familie.
Und das sind solche Ursprünge. Die berühmte böse Kindheit ist ein Teil davon. Wenn du zum Beispiel da das Gefühl hast, ich bin nichts wert, kümmert sich kein Mensch, kommen wir wieder zur Bindung. umgekehrt eine sichere Bindung, das Gefühl, ich bin liebenswert. Ich habe auch Leute, die mich gern haben, die sich um mich kümmern. Ist der beste Schutz, nicht nur vor Drogen, Abusus und sowas, sondern auch vor Gewalttaten. Mhm. Ganz eindeutig, ganz klar.
So, also nur um das mal so für mich doof wie so zu erklären. Also du hast da also so einen kleinen Nachwuchs und der erlebt jetzt also in der Familie meinetwegen durch Gewalt, Alkohol, keine Ahnung durch was, erfährt er oder sonstige Geschichten, Ablehnung. Er wird in der Schule gemobbt oder er fühlt sich absolut nicht angenommen.
Ja.
Wie ist dann der Weg zur Radikalisierung? also den Sprung fand ich jetzt sehr groß.
Vielleicht noch einen Schritt vorher. Es gibt viele Menschen, die haben so etwas erlebt in der Kindheit und wurden nicht zu potenziellen Gewalttätern. So. Mhm. Die haben dann so meine Erfahrung, meine Theorie, die haben zumindest eine Person gehabt, wo sie das Gefühl haben, okay, die hat mich gern. Mhm. Und die hat mir vielleicht auch eine gewisse, so einen Leitfaden gegeben, oder an die kann ich mich wenden. Also nochmal ganz klar, ne? Also nicht jeder, Gottes Willen, stell dir vor, jeder, der Gewalt erfahren hat als Kind, und da gibt es leider Gottes mehr als genug, wird diese Gewalt weitergeben. Nee, so einfach ist es nicht. So. Mhm. Also der Sprung dann zu dieser Gewalt ist, ich werde abgelehnt, ich bin auf mich selbst angewiesen, ich habe innen drin, habe ich höllische Lebensangst, und fühle mich eben ausgegrenzt, habe jetzt aber eine Gruppe gefunden, die mich anerkennt, wo ich mich sicher fühle, wo ich mich geborgen fühle, die genauso wie ich das Gefühl habe, die anderen, die haben uns sowieso nicht gern, die wollen uns sowieso nicht. Also wir haben unsere eigenen Gesetze, unsere eigene Philosophie und plötzlich wirst du etwas. Die meisten Gewalttaten auch bei Jugendlichen finden in Gruppen statt. Dieses berühmte so in der Clique und dann gibt's eine Mutprobe und dann bis hin zu, dann zündest du eben einen Obdachlosen an und mal gucken. Und wenn du das machst, dann wirst du in der Gruppenhierarchie, wirst du dann nach oben steigen. Mhm. Du bist dann toll. Und diese Sehnsucht nach Anerkennung, nach etwas Besonderem zu sein, nach etwas Wertvollem zu sein, diese Sehnsucht ist stärker als die Hemmschwelle, jemand anderen etwas zu tun.
Fehlen denn dann so generelle Gefühle wie Scham und Empathie?
Genau.
Also, weil ich meine, ich würde mich in Grund und Boden schämen für solche Gedanken.
Ja.
Und ich würde natürlich auch mir jederzeit überlegen, mein Gott, wie fühlt sich jemand, der sowieso schon am Boden liegt?
Ja.
Das heißt, genau das. So jemand kann sich dann einfach nicht hineinversetzen in jemanden, der jetzt, sagen wir mal, physisch unterlegen ist und schlägt dann zu. So. Das ist ja auch der Grund, warum manch einer dann immer physisch Unterlegene schlägt. Wie zum Beispiel so ein Riesenkerl, der immer zu Frauen und Kinder prügelt.
Ja.
Wenn der mal jemanden gegenüberstehen würde, der seine Größe hat, sieht es ja schon ein bisschen anders aus.
Weiß ich noch nicht mal. Da wird es vielleicht dann im krankhaften Sinne auch mit dem versuchen auszunehmen. Mhm. Und es gibt Menschen, die entwickeln solche Kräfte. Das ist unglaublich. Aber es gibt, wo du sagst, es gibt so unter diesen sogenannten Gewalttätern, und da haben wir jetzt auch Intensivtäter, so nennen wir die. Und da gibt es verschiedene Gruppen. Es gibt zum Beispiel eine Gruppe, die hat früh erlebt, dass du mit Gewalt etwas erreichen kannst. Das ist so eine funktionelle Gruppe. Also die benutzen Gewalt, um etwas zu bekommen.
Die klauen, Schutzgelderpressung beispielsweise.
Schutzgeld, die klauen, die machen, die morden und sonst was, die rauben. Also das hat eine Funktion. Mhm. Die haben sozusagen am Erfolg gelernt, ich gehe diesen Weg, weil
beziehungsweise zum Beispiel auch eine Gesellschaft, die also ganz klar vom Machismo geprägt ist, wo es also klar ist, wenn die Männer ganz klar die Macht haben und auch die Gewalt zum Beispiel in der Ehe oder in Beziehung, dann bekommen sie. Sie werden, ne? Sie werden bedient und sie werden bekocht.
Genau. Und sie haben gelernt, dass Gewalt ist legitim und ist überlebenswichtig. Also nehmen wir Kriegsgebiete. Wenn du da aufgewachsen bist oder das gelernt hast, auch als Soldat meinetwegen, dann ist es für dich legitim. Das ist okay, ist Teil. Ich habe mit Leuten zu tun gehabt, die mich belächelt haben. Also ich habe Leute, und das ist wirklich bis heute so, ich musste mich toll, noch nie in meinem Leben so körperlich mit anderen Menschen auseinandersetzen, dass ich jemanden zu Boden schlagen musste oder irgendwas anderes. Gott sei Dank. Mhm. Ich wäre vielleicht körperlich dazu in der Lage, aber ich musste es nicht. Und ich habe damals zu den 90er-Jahre-Talkshow-Zeiten, war ich ja so als Psychologe dann immer dabei, und wir hatten oft Themen gehabt mit Gewalttaten und so. Und da war ganz häufig gerade junge Leute, die sagen, Anja, kommen Sie mal zu mir, da wo ich lebe. Wenn Sie da nicht schneller sind, wenn Sie da nicht ein Messer oder Schlimmeres in der Tasche haben, dann gehen Sie sofort unter. Und die wollten mir nicht glauben, dass ich ich gab die Gott sei Dank nie in die Situation, so etwas anwenden.
Wozu wir übrigens an dieser Stelle bemerken dürfen, wir beide stammen aus einem sogenannten sozialen Brennpunkt in Hamburg.
Hamburg Horn und Hamburg so, das ist schon bis heute,
so eine Ecke, wo auch gerne mal zugeschlagen wird. Hatten wir beide nicht nötig und du nicht.
Und du ja auch nicht. Quatsch. Also das ist die eine Gruppe, die instrumentellen Gewalttäter, so nennt man die auch. Dann gibt es eine andere Gruppe, die besteht aus so impulsiven, chronischen Gewalttätern. Und das gibt so etwas, das nennt man auch antisoziale Persönlichkeitsstörung. Mhm. Die fallen schon als Kinder oft auf, die missachten schon als Kinder Regeln. Zum Beispiel ein deutliches Zeichen ist ständig Schulschwänzen. Das wird man mal so belächeln, nein. Also professionelle Schulpsychologen achten da schon drauf. Wenn einer ständig nicht zur Schule geht, ist das ein Alarmzeichen. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Mhm. Also.
Naja, weil das ist, weil es bedeutet ja natürlich, dass A, eine Abkehr von der Gesellschaft stattfindet und B, was macht derjenige mit der ganzen freien Zeit?
Auch das. Und die fühlen sich, das kenne ich auch von denen, die fühlen sich so unglaublich schnell bedroht, weißt du, die rasten schnell aus, die schlagen schnell zu, da haben wir wieder das Mitgefühl, ist ganz, ganz niedrig, so. Und das sind schon so, die sind echt explosiv und da musst du wirklich richtig aufpassen, weil die hauen zu. Also die hauen auch zu, wenn du noch auf dem Boden liegst. Mhm. Und wenn sie dann, die kommen in so einen Rausch, so wie im Krieg, so eine Art Blutrausch, ne? Und dann sehen die nichts. Die sind
da
nicht
taucht ja auch oft das Wort Respekt auf. Oh. Die fordern ja Respekt ein.
Ja, ja.
Und so dieses, was wir noch so kennen, ja, dass man sich einen gewissen Respekt ja auch verdienen muss und so, ja. Das ist dann schon zu hoch. Also, du respektierst mich nicht.
So. Also die sind gleich kränkbar, ne? Also deren Selbst, das sind die, das kennst du doch auch, ne? Guck mich nicht so an. Was guckst du mich an? Was willst du? Oh, Hase, wenn ich dich hör mal.
Meine Lieblingsgeschichte.
Ja, erzähl mal.
Also, mitten in Hamburgs Innenstadt, ich wollte rübergehen über die Mönckebergstraße. Also wir befinden uns wirklich in der größten Straße, also mitten im Zentrum von Hamburg. Und ich hatte Einkaufstüten und ich war in Gedanken dabei, was ich jetzt noch alles kaufen will und so. Gehe über die Mönckebergstraße und mir kommt ein Typ entgegen, der mich anguckt und brüllt mich an. Was guckst du mich an? Guck mich nicht so an, du Schlappi. Und ich war so irritiert und die angeguckt und sagte, Entschuldigung, aber ich habe sie überhaupt nicht, ich habe sie nicht mal mitgekriegt.
Ja.
Darüber war der noch saurer. Also ich habe gesehen, dass ich Fersengeld gegeben habe.
Ja, na klar.
Kannst du dir das vorstellen?
Ja.
Der war so überzeugt, dass, also Wahnsinn. Und ich hatte den echt näher am Zettel. Ich habe den gar nicht mitgekriegt.
Ja.
Den habe ich erst mitgekriegt, dass er mich angebrüllt hat.
Und das ist eben genau das, ne? Also, und du hast sogar noch gesagt, Hase, ungefähr, du bist so unwichtig, du Amöbe.
Ja, und das ist noch da oben drauf. So. Das war dann noch schlimmer.
Also, das sind diese impulsiven Gewalttäter. Und da hat man tatsächlich in der Neurowissenschaft herausgefunden, dass die eine Veränderung im Gehirn haben. Gibt einen präfrontalen Kortex, so heißt das Ding. Das ist ein Areal hier hinter der Stirn.
Er zeigt das jetzt.
Ja, seht ihr das? Ne? Hier hinter der Stirn, hinter meiner Stirn. Und
Tilly, wir machen hier sowas Ähnliches wie Radio.
Ja, deswegen. Das können die nicht sehen. Die können sich das vorstellen. Hier, ich zeige auf meine Stirn. So, hier, also hinter meiner Stirn. So, und da ist da, und dieses Areal, das hemmt eigentlich aggressive Impulse. Ist bei denen aber Pustekuchen. Also bei denen ist die Stressverarbeitung gestört. Und alles mögliche Mandelkern jetzt für meine psychologischen Kollegen funktioniert auch nicht richtig, weil der ist ständig hyperaktiv. Das heißt, der nimmt ständig Reize wahr und ist ständig läuft auf Hochtouren, weil es könnte potenziell irgendwie so ein Mensch wie du den komisch angucken und dem muss man gleich irgendwie auf die Nase gehen. Und interessant, da gibt es so für eine kreativ an Forschungssetting, da hat man Gewalttätern Gesichter gezeigt und denen dabei gleichzeitig Schmerzen zugefügt, indem sie den einen Finger angeklemmt haben. Menschen wie du und ich würden in dem Moment, wo wir diesen Schmerz haben im Finger, fast automatisch die Gesichter, die wir da sehen auf diesen Bildern, als eher unsympathisch einstufen. Da gibt es einen Zusammenhang zwischen Schmerz und du findest also auch schöne Gesichter nicht unbedingt attraktiv. Da gibt es einen automatischen Zusammenhang, der aber bei diesen Gewalttätern nicht vorhanden war. Also dieses Schmerzempfinden hatte überhaupt keinen Einfluss oder wurde von dem Gehirn gar nicht wahrgenommen.
Das verstehe ich jetzt nicht.
Oh Mann, okay.
Also die haben den Schmerz nicht mitgekriegt oder nicht in Verbindung mit den Gesichtern gesehen.
Das ist ein Automatismus. Also wenn du Schmerz hast und du guckst dir Gesichter an, dann willst du über die Gesichter hinweg eher die Gesichter als blöd, als nicht schön, als eher negativ betrachten, weil der Schmerz das überlagert. Und die aber, diese Gewalttäter, im Vergleich zu denjenigen, die nicht gewalttätig sind, da hat dieser Schmerz hat keinen Einfluss gehabt auf deren Urteilsvermögen. Sie haben den Schmerz gar nicht richtig wahrgenommen. Kann man das verstehen?
Nee.
Okay, macht nichts. Ich erkläre es dir nochmal. Wenn es sicher.
Weil ich den Sinn und Unsinn davon jetzt nicht verstehe. Ich hätte mich umgedreht und dem Versuchsleiter eine reingehauen.
Das ist Annika. Siehste. Ja, du würdest ja so einen Scheiß ja gar nicht mitmachen.
Nein, ich bin gewaltbereit.
Du bist ja, merke ich gerade, bist du gewaltbereit?
Ja, ich würde ja schon schlagen. Ich bin ja eine böse Frau. So.
Die Kombination aus Schmerz und Gesichter ist eigentlich so, ist eine Kombination, die die Gesichter eigentlich schnell als unsympathisch erscheinen lassen. Bei ganz normalen Menschen. Und das ist aber nicht bei den Tätern. Sie lernen aus ihrer schmerzlichen Erfahrung nicht. Also das ist sie nehmen es gar nicht so richtig wahr. Und dann haben wir noch, jetzt mal weg davon, noch die dritte Gruppe. Und das ist eigentlich die gefährlichste Gruppe. Das sind die sogenannten Psychopathen. Habt ihr vielleicht, der Begriff ist ja so allgemein. Das ist so eine Gruppe von Menschen, die lernen, weder nach Bestrafung noch lernt auch nicht nach Belohnung. Die sind unempfindlich gegenüber irgendwelchen sozialen Sanktionen oder Bestärkungen. Denen ist das schnurzpiepegal. So.
Kann das daran liegen, dass die in der Kindheit völlig unterschiedliche und widersprüchliche Signale von den Eltern oder von der Umgebung auch kennengelernt haben?
Interessant. Das wären die sogenannten unsicher gebundenen, aber die unsicher vermeidenden, die eher aggressiv sind auch in dem Test, die ich so damals gemacht habe. Aber da kommt zum Beispiel im Gehirn, damit wird er den Mandelkern, das Furchtzentrum. Dieses Furchtzentrum bei diesem Psychopathen ist, wenn es schwierig wird oder wenn es irgendwie gefährlich wird, vollkommen still. Wo wir sagen würden, oh Gott, unser Mandelkern wird sogar im Ohr, Gefahr, und jetzt ist aber, musst du aufpassen, total ruhig. Die sind total cool. Und das macht es so gefährlich, weil die sind, in der Regel haben sie schon instrumentell die Fähigkeit, sich in einen anderen Menschen hineinzuversetzen, aber es berührt sie nicht. Sie benutzen das. Sie benutzen Haarschwindler meinetwegen oder Betrüger oder überhaupt so diese ganzen, die haben überhaupt keinen Funken davon, dass sie mit ihrer Tätigkeit an anderen Menschen wehtun. Und die sind richtig böse.
Das sind ja auch die, die in Krimis so richtig gut davon kommen, weil man die so richtig schön fies darstellen kann.
Und die sind auch, die sind manipulativ, die sind gefühlskalt, die lügen, die haben keine Reue, die haben keinen Charme. Und da gibt es noch Untersuchungen, dass da vielleicht auch ein paar Genveränderungen bei denen eine Rolle spielt. Also man versucht ihnen immer mehr auf die Sprünge zu kommen. Aber das sind so, das ist wohl die kleinste Gruppe unter Gewalttätern, aber die durchaus gefährlichste.
Ich denke, dass
die auch, wo du gesagt hast, mit
soll ich so lange rausgehen?
Nee, muss ich bloß eben, wo du gesagt hast, mit Rehabilitation und sowas, extrem schwer, weil Psychopathie ist eine Persönlichkeitsstörung. Und Persönlichkeitsstörungen, die so tief drin sind, kannst du nur ganz, ganz schwer verändern. So, jetzt du.
Na, jetzt bin ich nicht mehr.
Oh, jetzt sind sie beleidigt.
Ja, aber das ist ja auch das Potenzial, woraus sind auch so Serientäter und sowas
gesehen. Genau.
Weil die sich ja überhaupt nicht in andere hineinversetzen können, beziehungsweise das ja sogar als angenehm empfinden, denen das Spaß macht, Schmerz zuzufügen.
Ja.
Und die vielleicht sogar als Kind selber extrem viel Schmerz erfahren haben, aber irgendwie da nicht diesen Schritt gehen konnten.
Ja.
Was machst du nun mit meiner Vorstellung von der Welt? Ich habe ja so diese Vorstellung, egal wie man uns so als Kind behandelt hat, natürlich hat das Auswirkungen auf uns. Aber ich habe ja auch immer noch den freien Willen. Das heißt, ich kann ja feststellen, das und das ist mit mir gemacht worden.
Ja.
Und deshalb weigere ich mich, meinetwegen auch Gewalt anzuwenden oder keine Ahnung was von meiner Kindheit zu übernehmen, sondern ich entscheide mich dafür, es anders zu machen. Wenn ich es nicht alleine hinkriege, hole ich mir Hilfe, um diese Mechanismen nicht weiterzugeben.
Finde ich sehr sympathisch. Und ich habe genügend Menschen auch in der Beratung, in der Therapie, die in einer ähnlichen Art denken. Die sagen, ich hätte diese berühmte schlechte Kindheit gehabt, ich will das sicher meine Kinder weitergeben, deswegen suche ich mir zum Beispiel Hilfe auch beim Psychologen.
Weil ich diese und jenen Mechanismen
mitbekomme. Genau, und ich möchte nicht, oder ich möchte nicht so, dass meine Kinder so ängstlich werden wie ich, oder ich möchte nicht, dass sie so aggressiv werden wie ich. Und das finde ich, also das sind ja schon diejenigen, die bei mir offene Türen einrennen, weil das finde ich sehr, sehr super. Und denen kann man auch, das ist in meiner Erfahrung auch richtig, richtig gut helfen. Weil die bemühen sich auch. Und das ist ein steiniger Weg, das ist nicht einfach. Geht auch für Sachen in andere Gebiete, so Eifersucht. Und,
ja, also viele und Sachen.
Wo es ja auch in die Richtung geht. Und der Weg ist immer das Gleiche, das Erkennen. Ich werde jetzt wieder sauer, ich werde wieder eifersüchtig, weil das so. Ich will, dass ich ein Stoppzeichen machen und dann zu erkennen, da bin ich jetzt. Ich werde das aber nicht zulassen und ich suche ein alternatives Verhalten. Ich suche alternatives alternative Verhaltensweisen, Gottes Willen, um mich dann auch zu verändern. Und wenn du das ist wie ein Trainingsprogramm, ne? Wenn du das nach einer gewissen Zeit immer häufiger machst, dann merkst du, okay, das ist immer noch in mir drin, aber es wird weniger, das aggressive Verhalten. Und ich kann es besser steuern. Und das macht Menschen, habe ich so ein paar Mal erleben dürfen, das macht die so glücklich, dass sie sagen, Gott sei Dank, ich bin diesen Scheiß nicht ganz los, aber es ist wesentlich weniger und ich kann damit eine viel schönere Beziehung führen und ich übertrage es auch Gott sei Dank nicht auf meine Kinder. Ja. Es gibt ja den sogenannten D-Faktor, ne?
Den D-Faktor?
Ja. Die dunkle Seite der Persönlichkeit, ja.
Die so dunkle heißt Seite es. Der Macht.
Ja, die dunkle Seite der Macht. Und da gibt es übrigens auch einen Online-Test. Den habe ich gemacht, Leute. Ich setze einen Link dazu, packe in die Shownotes rein. Und da kommt raus, dass ich, wie soll ich sagen, natürlich einen Aggressivitätsfaktor von 1,8, glaube ich, habe.
Also auf einer Skala von 0 bis 100,
so,
glaube ich. Ne?
Also kaum messbar. Also ich habe die Aggressivität eines schäfrigen Meerschweinchens irgendwie.
Eine Amöbe,
ja, genau.
Ein Nacktmulch, habe ich doch gesagt vorhin.
Oh, du, ja, Nacktmulch, genau. Yeah. Aber da kann man so fragen. Ich sage, das gibt eine kurze Version. 16 Fragen gibt auch eine lange Version. Könnt ihr umsonst machen und wird auch umsonst ausgewertet. Sowas wie, es ist mir unbegreiflich, wie es aufregend sein kann, gemein zu anderen zu sein. Ja, ist mir, nee, finde ich auch nicht aufregend. Oder, es tut mir leid, wenn Dinge, die ich tue, andere Menschen verärgern. Ja, tut mir auch leid, meistens. Meistens ist es so. Und ich vermeide es, andere zu demütigen. Ich habe da keinen Spaß dran. Gibt ja Menschen, die mögen das ganz gern. Oder so, es ist ratsam, Informationen im Auge zu behalten, die man später gegen andere verwenden kann. Wenn ich mir so, nee, wäre ich auch viel zu faul zu. Also es gibt ja Menschen, die sagen, ah ja, das merke ich mir, weil das bei nächster Gelegenheit, das haue ich dann nochmal raus. Warum sollte ich das machen? Ja. Und dann so, es fällt mir schwer, jemanden leiden zu sehen. Ja.
Ja, ne?
Ja. Leute.
Da bist du ja überhaupt nicht.
Nee.
Du hilfst ja auch.
Ja, es ist nicht umsonst, dass ich diesen Job habe. Und ich habe, damals gab es ja noch sowas wie Zivildienst, ne? Die Älteren unter uns erinnern sich. Nein, natürlich gehe ich nicht zur Bundeswehr. Die hätten erstens kein Vergnügen an mir. Ich hatte ihn sowieso nicht. Und ich, sowas von weit davon entfernt, Menschen umzubringen, egal wie, nee. So, also die Faktor.
Du bist ja sogar noch vor Gericht. Davor.
Ja, die wollen damals, gab es eine sogenannte Gewissensprüfung und die wollten mir das nicht glauben, dass ich tatsächlich das Aggressionspotenzial eines Meerschweinchens habe. Nee. Aber das war damals System, die haben erstmal alle durchfallen lassen, um zu gucken, ob man denn dagegen angeht. Ne? Aber dieser D-Faktor.
Falls ich das an der Stelle. Red du weiter, ich erzähle den Leuten inzwischen was Interessantes.
Ja, erzähl mal, was Interessantes. Noch interessanter?
Ja.
Sag mal.
Ihr müsst euch vorstellen, zu der Zeit trug Tilly vorzugsweise.
Nein. La, wir haben eine Funkstörung. Gerade eine Funkstörung. Ja.
Die berühmte habe ich schon mehrfach erwähnt, aber ich möchte es gerne nochmal erwähnen. Eine selbstgefärbte Latzhose.
Ist das langweilig?
In so ein Mittelding, man könnte es Terrakotta mit viel gutem Willen nennen, es aber eigentlich eher aus wie Kotze. So.
Nein, das stimmt nicht. Und es ist selbstgefärbt.
Deshalb eine fleckig. Male.
Und ich habe sie geliebt.
Ja.
Es gibt historische Fotos davon.
Die hat er eigentlich durchgehend angehabt.
Nein, ich habe sie auch mal gewaschen. Komm, nur mal bin ich los, schlecht.
Los, hast du sie abends in die Ecke gestellt. So, und dann hast du...
Leute!
Und dann hast du dazu Jesus-Latschen
angehabt. Ja, natürlich. Das war stylisch.
Ja.
Das Styling heute, ich hätte bei Beauty and the Nerds mitmachen können als Nerd. Ich hätte gewonnen ohne
Ende. Oder als Beauty, es wäre beides möglich gewesen.
Ich bin innen drin.
Und dann überall so Freundschaftsbänder, auch um die Knöchel. Und dann,
nein, nicht um die Knöchel.
Doch.
Nein.
Und doch.
Echt?
Ja.
Woher weißt du das?
Weil ich dir auf die Knöchel geguckt habe.
Du guckst mir auf die Knöchel?
Ja, ich fand dich ja scharf.
Meine Knöchel fandst du, das höre ich 30 Jahre später, echt so.
Naja, ich bewahre mir das auf. Stück für Stück erzähle ich dir das.
Echt?
Ja, du, hallo, man kann nicht sein Pulver alles verschießen.
Oh,
da muss man auch noch fürs Alter was
Millionen
haben.
Jetzt Millionen von Menschen zu und ich werde zum Gespött.
Ja.
Ich sehe schon die Kommentare auf Facebook.
Ja.
Ja, deine Knöchel und die Freunde und die Leute.
Ja, die Knöchel
mich,
meines Nacktmulchs. Oh. Ja, und dann hatte er ja, ich meine, sagen wir so, die Denkerstirn, die sich sehr weit nach hinten ausdehnt, die hatte er schon früher.
Da war
oben nur so ein bisschen mehr Haar, das sah so ein bisschen aus wie Pillhuhn. Wie hieß denn der Pillhuhn? Der hatte vorne so ein...
Das kennen die Menschen gar nicht mehr.
Naja, ist egal. Also so ein Streusel. Da, wo andere Menschen richtig Haupthaar haben.
Ich wollte eine ernsthafte Sendung haben.
Ja, und langes Haar und dann den Bart.
Ja.
Und der Bart war recht ausgefuselt.
So.
Das war mein Tilly zu der Zeit.
So, und das fandst du jetzt erwähnenswert?
Ja. Weil ich habe dieses Bild gerade so vor Augen.
Ah ja. Gut, okay. Ja, dann machen wir weiter. Dann sehen wir zu, wie der Zipiere zum D-Factor kommt. Ja,
ja. Nein, aber das ist ganz so einfach. Im Fernsehen gab es ja die Sendung X-Faktor. Ja. Da hätte ich dich sofort gewählt.
Na, siehst du?
Siehst du? Habe ich einen rasanten Bogen gekriegt.
Jetzt hat sie mich
ja wieder und lieb. Er war wirklich, oder ist wirklich mir aufgefallen, weil er so ein guter Mensch ist.
Ja.
Also so die ganze, diese, es war jetzt, also zu der Zeit sehr aktiv, irgendwo so dieses für Frieden sich einsetzen und gegen Aggression, gegen Krieg zum Beispiel oder gegen Bewaffnung und so weiter.
Ja.
Es gab die Zeit mit dem NATO-Doppelbeschluss und ach, was weiß ich, da war ja ziemlich vieles so in den 70er, 80ern so in Gange.
Ja.
Und da fand ich dich toll.
Dankeschön. Ja.
Und das gefiel mir besser als irgendwie kurz rasiert und Militär.
Ja.
Jargon.
Ja. Ne? Ja. Dankeschön, mein Schatz.
Ja.
Da hast du nochmal die Wiege gekriegt.
Ja.
Okay.
Puh.
So.
Habe ich mir ja Mühe gegeben.
Oh, ja. Und die Bilder mit der Lackpose und den Freundschaften raus aus dem Kopf.
Nein, ich muss das mal suchen, Leute. Ist sehr süß.
Oh.
Sehr niedlich.
Oh. Also nochmal. Schmerz als größter Antrieb für Gewalt.
Mhm.
Und um Gewalt zu begehen. Ist das deutlich geworden? Hoffe ich. Ja. Es gibt irgendeinen inneren Schmerz, egal ob sozial oder körperlich oder sonst was, den du mit Aggressivität begegnen willst.
Damit der Schmerz, den du dort erfährst oder den du ausübst oder sonstig größer ist als das, was du erlebt hast, um ihn zu deckeln.
Zum
ist
Beispiel.
Das so?
Ja.
Also auch das und? Prinzip von Menschen, die jetzt schnippeln, die Aggression gegen sich selbst verwenden.
Zum Beispiel, das ist eine Sache. Und nochmal, um es deutlich zu machen, Ausgrenzung und Demütigung. Und das haben die Forscher festgestellt. Da springen im Gehirn die gleichen Areale an, die auch bei Schmerzen aktiv werden. Also das nennt man Schmerzmatrix.
Mhm.
Also wenn du ganz doll Schmerzen hast,
ja,
dieses Gefühl haben Menschen, wenn sie sich gedemütigt und ausgegrenzt fühlen. Ja, die spüren wirklich körperlich genau, das Gehirn nimmt das genauso schmerzhaft wahr, als wenn du dir irgendwie mit dem Hammer auf den Daumen haust oder verbrennst oder sonst was. Um nochmal deutlich zu machen, wenn du also Kinder mit Ausgrenzung und Demütigung und so etwas erziehst, will ich das nicht nennen, also demütigst eben.
Dann wie sieht denn eine Demütigung für ein Kind aus?
Eine Demütigung? Gibt vielfältige. Du, ich will nichts mehr von dir wissen. Hau ab. Du bist so blöd und du bleibst so blöd.
Mhm.
Geh in dein Zimmer. Ich will nichts mehr. Ich will dich nicht mehr sehen.
Mhm.
Du kommst nicht mit. Du kommst nicht mit zur Geburtstagsparty. Du warst böse. Na, ich nehme dich nicht mit. Du
bist viel zu fett geworden. Ich schäme mich für dich.
Genau, ja.
Mach mal erstmal Sport.
Du bist zu blöd. Und du wirst auch immer so blöd bleiben.
Mhm, gut.
Also in der Richtung, so jetzt verbal.
Mhm.
Und dann gibt es natürlich die ganze körperliche Geschichte der Demütigung.
Mhm.
Und das ist etwas, was genauso schmerzhaft ist, wie wenn du ein Kind eben verprügelst.
Mhm. Aber dann geht ja davor, dass eben die Eltern oder Bezugspersonen oder wer jetzt auch immer ja auch schon so eine Prägung haben oder
kann sein.
So ja, sonst würden sie sowas ja nicht oder aus lauter Gedankenlosigkeit sowas dann von sich geben, weil sie anderweitig beschäftigt sind oder keine Ahnung.
Ach, ja, genau, also eher das Erste, aber um es nochmal klar zu sagen, also der Schmerz ist der stärkste Stimulus für Aggression, ne? Also so, du willst nicht ausgegrenzt werden. Du willst überleben.
Mhm.
Und du überlebst. Und dann ist es ja auch scheißegal, ob du anderen Menschen damit wehtust.
Mhm.
Oder asozial oder sonst was.
Weil du
nur
willst.
Mal so.
Ja.
Muss man nicht gut heißen, aber ich finde solche Erklärungen immer ganz wichtig.
Nein, das ist eine Erklärung.
Na?
Also.
Mhm.
Also Leute, dass wir das nicht gut heißen, ist völlig klar. Aber manchmal ist das eben noch, weil man so fassungslos ist. Also wie jetzt Würzburg oder so, wenn man sowas hört, da ist man absolut fassungslos.
Ja.
Ne? und weiß absolut nicht und kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie jemand tickt, der sowas macht. Mhm. Weil jeder sagt sich doch, wie komme ich dazu? Also, ich nehme doch nicht ein Messer und steche wildfremde Menschen ein. Ja. Ne?
Mensch, jetzt haben wir haben so schöne Sachen auf Facebook und wir quatschen hier und lesen da gar nicht und wir haben schon fast eine Stunde rum.
Was?
Jo.
Nee, ne? Hm. Wow, das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Nee.
Mensch, Gerrit hat so schöne Sachen geschrieben und die anderen auch.
Ja.
Hast du noch einen Gerrit für uns zum Abschluss?
Oh, das kann ich jetzt. Der hat eine ganze Seite geschrieben, die richtig gut ist. Was soll ich denn da jetzt nur rausnehmen? Das ist
also erstmal geht bitte auf meine Facebook-Seite und da findet mir auch Gerrits schöne Abhandlung.
Und was hältst du davon, wenn wir nächste Woche noch eine Runde schieben?
Noch eine Runde schieben.
Über das
du willst
Böse?
Nur noch mehr von mir preisgeben.
Ja, natürlich.
Mal sehen. Ja. Können wir gerne. Also das stellen wir doch mal die Frage, wenn ihr noch Lust habt, nächste Woche noch mal weiter über das Böse, über Aggressivität und vielleicht auch, wie man mit aggressiven Menschen umgeht.
Ja, was wir überhaupt noch nicht geklärt haben, überhaupt, ist, kommt der Mensch böse zur Welt?
Oha.
Ja. Was ja einige Glaubensrichtungen sagen, die ja sagen, also wir müssen jetzt alles Mögliche tun, damit wir das Böse in uns selbst in Schach halten.
Genau, oder aller Freud gibt es so etwas wie den Todestrieb. Also es gibt ja den Eros, den Sexualtrieb, aber sagt, es gibt halt den, wie hat er das Thanatos, glaube ich, genannt, den Todestrieb. Mhm. Ist es so? Also schreibt uns doch einfach, gebt uns mal Feedback auf Norddeutsch, ob ihr Lust habt, mit uns nächste Woche dann auch nochmal in diesen Varianten, also in der Lösungsvariante auch zu reden.
Und glaubt ihr, dass es wirklich richtig absolut böse Menschen gibt? Und oder glaubt ihr, dass es alle Anteile gibt? Oder wie ist das eigentlich so verteilt? Also wenn ihr da Lust zu habt, dann Daumen hoch.
Jo.
Und dann machen wir einfach weiter an der Stelle.
Genau.
Und unterhalten uns dann mal über die Entwicklungsgeschichte. Bei Gerrit geht es nämlich auch darum, wie konnte das überhaupt, wie ist es nämlich eigentlich dazu gekommen, dass wir so böse Faktoren haben?
Mhm.
Ne?
Ja.
Und ist die Amöbe an sich auch böse? Oder der Affe oder keine Ahnung?
Oder die Ratte.
Oder machen die vieles aufgrund von Überlebensstrategien?
Ja.
Und ist bei uns dann demzufolge in der Theorie das Böse auch eine Überlebensstrategie? Fragezeichen. Also da gibt es ja noch vieles, worüber man sich Gedanken machen kann.
Aber das machen wir nächste Woche.
Und das machen wir nächste Woche, weil jetzt ist nämlich die Stunde rum.
So ist es.
Ihr Lieben.
Ihr Lieben, wir wünschen euch.
Mensch, wir sind gar nicht, ne? Kaum private Geschichten.
Ja,
zum Frühstück habe ich nur eine Banane und kalten Tee gekriegt. Mhm. Also Leute.
Bist du jetzt aggressiv oder was?
Ja, ich werde jetzt aggressiv.
Bist du aggressiv?
Ich bin so aggro heute.
Ja, aber sie steht mir gleich wieder. Ja. Aber da reden wir nächste Woche.
Ich hau.
Ja.
Und danach mache ich dir wieder Fußkettchen.
Oh.
Ja. Freundschaftsbänder um die Knöchel.
Ich glaube, ich werde diese Folge nicht ausstrahlen. Ich werde sie schneiden oder piepen oder irgendwie so. Ihr Süßen, macht's gut. Schönen Sonntag.
Ja, und einen guten Start in die neue Woche.
Jo,
bis dann. Tschüss.